wie Rolf Dreyer gesagt hat, geht es heute weiter mit der sogenannten Jahreslosung, dem Bibelwort, das wir letzten Sonntag schon in den Blick genommen haben, was das für uns selber sagt. Es steht ja in Johannes 6, ab Vers 37, im zweiten Teil von Vers 37, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, den werde ich gewiss nicht abweisen. Dieses Gewiss habe ich beim letzten Sonntag in der Predigt nochmal genauer erklärt, werde ich jetzt heute noch nicht nochmal speziell drauf eingehen. Und die Botschaft, die dieser Aussage von Jesus uns zu sagen hat, ist, wir sind unserem Gott willkommen, so wie wir sind. Und die einzige Bedingung, die es da gibt, ist, dass wir zu ihm kommen. Gott kennt sie alle. Alle unsere Fehler, alle schlechten Gewohnheiten, die wir haben, die vielleicht nur wir selber kennen oder unser Partner, all unsere schrägen Ansichten, die falschen Überzeugungen, schlechten Einstellungen und so weiter. Gott kennt das alles. Aber das loszuwerden, ist nicht die Voraussetzung, dass wir ihm willkommen sind, dass wir zu ihm kommen dürfen. Unsere Vollkommenheit, wie wir eigentlich sein sollten, ist nicht die Voraussetzung, dass wir zu Jesus kommen dürfen. Sondern es ist gerade umgekehrt, dass wir zu Jesus kommen dürfen, dass wir ihm willkommen sind und dass wir dann hoffentlich auch zu ihm kommen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott uns in die himmlische Vollkommenheit von Jesus mit reinnehmen kann. Also nicht unsere Vollkommenheit ist die Voraussetzung, dass wir zu Gott kommen können, sondern dass wir zu Gott kommen, das bringt uns in die himmlische Vollkommenheit von Jesus mit hinein. Das ist das, was letztlich im Abendmahl ausgedrückt werden soll, wenn wir von Jesus empfangen, was er für uns getan hat, seine Vergebung, seine Versöhnung, dass wir in die himmlische Vollkommenheit von Jesus mit hineingenommen werden, dass wir von seiner Gerechtigkeit eingehüllt werden, dass wir in Jesus so drin sind, dass wenn Gott uns anschaut, dass er Jesus sieht und nicht unsere Fehler und den ganzen Mist, den wir so an uns rumtragen. Und das Zweite ist, dass nicht nur wir in Jesus sind, sondern Jesus auch in uns ist. Und dass Gott uns durch seinen Geist von innen raus dann verändern kann, mit unseren Fehlern, mit unseren schlechten Gewohnheiten, schrägen Ansichten und all dem, was ich vorhin aufgezählt habe. Das ist das, was unser Gott uns durch Jesus so stark vor Augen gestellt hat. Nicht wir werden gerecht vor Gott, indem wir seine Gebote alle einhalten, indem wir seine Ansprüche, seine Maßstäbe erfüllen. Oder wie Rolf, wie du es vorhin gesagt hast, dass wir uns versuchen, irgendwie Gottes Gunst zu verdienen, zu erkämpfen, indem wir alles recht machen, die Gebote alle peinlich genau einhalten. Sondern was uns im Abendmahl vor Augen gestellt wird, ist, dass wir gerecht und geheiligt sind durch den Opfertod von Jesus. Dass wir in ihm geborgen sein dürfen. Ich möchte mit euch jetzt in dieser Predigt nochmal den ersten Teil des Verses mit der Jahreslosung anschauen. Ich finde es nämlich sehr spannend, was da steht. Wir haben ja letzten Sonntag das geübt, die Jahreslosung aufzusagen miteinander und haben dann auch immer schön Vers 37b gesagt. Ich möchte mit euch jetzt mal schauen, was steht denn da in Vers 37a. Da sagt Jesus, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich finde, es muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was uns Jesus da sagt. Wer wählt nämlich aus, wer da zu Jesus kommt? Ist es Jesus? Trifft er da so die Entscheidung? Wer trifft da eine Entscheidung? Wer ist da irgendwie tätig? Gott, der Vater. Und ich finde es spannend, was Jesus sagt. Jesus nimmt einfach die Menschen an, die sein himmlischer Vater ihm gibt. Nicht Jesus wählt aus und trifft da irgendwelche Entscheidungen, sondern das passiert durch Gott, den Vater, der gibt Menschen zu Jesus und die kommen dann zu Jesus. Also Jesus sagt dann nicht, ach Papa, der da gefällt mir nicht, der ist so schwierig, der ist so sündig, der ist so verquer, der ist so anstrengend. Oder Jesus sagt auch nicht, oh Papa, der ist so faul oder so ehrgeizig, je nachdem, wie man es nimmt, was der drauf hat, oder so ungebildet oder so intellektuell oder so reich, so arm. Oder der hat so schlechte Manieren oder der redet zu viel, der weiß alles besser, der hat keine Ahnung. Ihr könnt die Liste beliebig fortsetzen. Das, wo wir Anstoß nehmen, wo wir uns schwer tun mit Menschen, da sagt Jesus, ich nehme denjenigen an, den mein himmlischer Vater mir gibt. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Woran erkennt Jesus, was der Vater ihm gibt, wen der Vater ihm gibt? Sie kommen, genau. Derjenige, der zu Jesus kommt, den nimmt Jesus an. Wer zu ihm kommt, den nimmt er an. Und das habe ich in der Vorbereitung für die Predigt mal als himmlische Willkommenskultur bezeichnet. Jesus weist niemanden ab, den der Vater ihm schickt. Als ich mich mit diesem Text vor ein paar Wochen auseinandergesetzt habe, habe ich dann gedacht, ja, das ist ja schön für die Menschen, die der Vater zu Jesus schickt. Die haben es gut, die werden von Jesus angenommen. Und was ist mit den anderen? Wie sieht es da aus mit der christlichen Willkommenskultur, mit der himmlischen Willkommenskultur? Dann kam bei mir die Frage dann so rein, hat Gott also doch irgendwie Lieblinge, die er bevorzugt? Die gibt er seinem Sohn und die anderen sind ihm egal? Sortiert Gott doch irgendwie aus, wer ihm passt und wer ihm nicht passt? Ich habe da erst mal ein bisschen geschluckt und durchgeatmet, hat mich echt umgetrieben. Und dann habe ich wieder eine spannende Erfahrung gemacht, wie Gott unsere Fragen, die Fragen, die sich uns stellen, gerne auch über die Bibel beantwortet. Und ich musste gar nicht so viel lesen, das war nur 8 Verse später, wo ich fündig geworden bin und gedacht habe, ach, ist ja interessant, was Jesus da 8 Verse später sagt. Ich lese uns Johannes 6, Vers 45, falls ich nicht richtig gezählt habe mit 8 Versen. Dann sagt Jesus zu seinen Zuhörern, es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Was entdecken wir da? Da steht eigentlich, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, alle Menschen selbst lehren wird. Ist schon der Hammer, ist schon ein starkes Stück, ja? Also, Gott mit seinem Geist ist in dieser Welt tätig und an jedem Menschen ist er irgendwie dran, um ihm seine Liebe zu zeigen oder ihm einen Blick auf die Wahrheit zu eröffnen. Und entscheidend ist dann, und das finde ich, sieht man hier sehr schön in Vers 45, wie offen sind wir für das, was Gott uns sagt. Und das betrifft Christen oder Nichtgläubige gleichermaßen. Sind wir offen für das, was Gott uns sagen möchte, was er selber uns lehren möchte, uns mitteilen möchte? Sind wir bereit zu hören, was er uns sagen will? Und sind wir bereit zu lernen, also es uns anzueignen, was er uns sagt? Es zu unserem zu machen, es in uns aufzunehmen, und dann auch anzuwenden, umzusetzen, was damit zu tun. Und das war für mich so, oh, voll die Erleichterung, weil ich dachte so, der andere Gedanke hätte mir nicht gefallen, dieses Exklusive, was man ja schon irgendwie im Alten Testament so manchmal so ein bisschen schwierig empfindet, wieso erwählt er jetzt ausgerechnet dieses eine Volk, bevorzugt es gegenüber den anderen, dann auch die Sache, ja, wer kann jetzt eigentlich nur an Jesus glauben, was ist mit den ganzen anderen Leuten, die nicht an Jesus glauben können, weil sie vielleicht noch gar nicht von ihm gehört haben und so weiter. Das fand ich so spannend hier. Ja, Gott selber wird alle Menschen lehren. Und das war die eine Sache, wie Gott meine Frage beantwortet hat, dass ich es in der Bibel entdeckt habe. Und ein paar Tage später telefoniere ich mit Nani aus unserer Gemeinde. Und dann erzählt sie mir ein Erlebnis, was sie gehabt hat an einer Tankstelle an der Kasse. Und es war für mich eigentlich genau die passende Illustration für das, was wir hier in Vers 45 lesen. Nani hat mir gesagt, war eine junge Frau an der Kasse, von oben bis unten tätowiert, überall gepierst, also so diese Sachen da in die Haut reingesteckt. Und als die junge Frau ihr dann den Kassenzettel rüberreicht, sieht sie auf deren Handrücken, was drauf tätowiert. Und jetzt wird es spannend. Psalm 23. Danke für die Korrektur. Jetzt habe ich es genau so verdreht, wie ich es nicht machen wollte. Deswegen habe ich es wahrscheinlich gemacht. Nicht Psalm 23, sondern Psalm 32. Und dann hat sich zwischen euch da ja wohl ein Gespräch entwickelt. Die Schlange wurde immer länger. Und dann hast du mir erzählt, Nani, dass die Frau dir gesagt hat, dieser Psalm 32, der hat so viel mit meinem Leben zu tun. Und hat dann irgendwie im Gespräch noch nachgeschoben, ich glaube schon an was Höheres, aber ich glaube nicht an Gott. Also das war ja irgendwie wichtig. Ja, Psalm 32 hat ganz viel mit ihrem Leben zu tun. Sie glaubt schon an was Höheres, aber sie glaubt nicht an Gott. Und wenn man sich Psalm 32 dann anschaut, ja, und die Frau sagt von sich, das hat viel mit ihrem Leben zu tun. Da heißt es dann, ich lese mal die ersten paar Verse vor. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ja, also man kann sich ja echt dann nur wundern irgendwie. Ein junger Mensch liest Bibel, findet sich da drin irgendwie wieder, sagt aber, ja, aber irgendwie so an Gott glaube ich nicht. Ja? Und tätowiert sich aber dann dieses Bibelwort mit Stellenangabe auf den Handrücken und fängt dann noch ein Gespräch an, während hinten die Schlange an der Kasse immer länger wird, wo es dann um den Psalm 32 und irgendwie das Leben geht. Und da war für mich klar, als Nani mir das so erzählt hat, ja, da ist der lebendige Gott am Werk. Bei einer Frau, die sagt, ich glaube nicht an Gott. Irgendwie an was Höheres schon, aber an Gott glaube ich nicht. Und trotzdem findet sie sich da voll drin wieder anscheinend in diesem Psalm, dass er ihr so wichtig geworden ist, dass sie sich den auf den Handrücken tätowieren lässt. Sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir, sagt uns Jesus. Und wer zu mir kommt, den werde ich gewiss nicht abweisen. Bin mir sicher, Jesus wird diese Frau nicht ablehnen, nur weil sie von oben bis unten tätowiert ist und überall gepierst ist oder weil sie sagt, ich glaube nicht an Gott. Wenn sie zu Jesus kommt, wenn das weitergeht bei ihr, was Gott da angefangen hat, wenn sie auf ihn weiter hört und von ihm lernt, dann bin ich mir sicher, wird Gott sie irgendwann auch zu Jesus führen können. Dann wird das passieren, was Jesus sagt, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich gewiss nicht abweisen. Und ich möchte jetzt im Zusammenhang mit dieser Predigt auch noch ergänzen, was Jesus sagt, und den sollt auch ihr nicht abweisen. Weil das ist das, was bei uns Menschen ganz schnell passiert. Dass wir vom Augenschein her urteilen, da voll tätowiert, voll gepierst, ich glaube nicht an Gott, gehen bestimmte Schubladen bei uns auf und dann zählt derjenige für uns schon irgendwie, irgendwie vielleicht nicht mehr so richtig oder wir meinen, wir müssen ihm jetzt was nochmal erklären, damit er endlich sagen kann, ich glaube auch an Gott und wir damit zufrieden sind. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und mit meiner Ergänzung, und den sollen auch wir nicht abweisen. Das ist für mich die Speerspitze der himmlischen Willkommenskultur, die Jesus hier auf die Erde gebracht hat, aus der himmlischen Welt Gottes. Dass wir ihm wirklich willkommen sind mit unserer ganzen Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit und dass wir auch diese Willkommenskultur des Himmels uns zu eigen machen sollen, dass wir da hineinkommen sollen, dass wir genauso wie Jesus nicht aussortiert, wen Gott dazu ihm schickt, dass wir auch nicht aussortieren sollen, sondern so wie Jesus annimmt, was der Vater ihm gibt, dass auch wir annehmen, wen Gott zu uns schickt. Deswegen die Überschrift über die Predigt, Willkommen in der himmlischen Willkommenskultur. Wir selbst sind willkommen. Wir werden das nachher im Abendmahl feiern, dass wir persönlich Gott willkommen sind. Da habe ich letzten Sonntag versucht, in der Predigt mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen. Wir sind Gott willkommen. Willkommen in der himmlischen Willkommenskultur. Aber nicht nur wir selber sind darin willkommen, sondern die himmlische Willkommenskultur, sie will auch durch uns in diese Welt kommen. Wir sollen sie leben, wie Jesus sie gelebt hat. Und es geht ja leider so schnell, dass wir Menschen von Jesus auch abhalten. Dass wir meinen, wir sind voll im Willen Gottes und es passiert uns doch, dass wir Menschen von Jesus fernhalten, dass wir ihnen irgendwie im Weg stehen, dass wir irgendwie abweisend sind. Fällt euch da ein Beispiel aus dem Neuen Testament ein? Wer sich so ein bisschen auskennt, der könnte es schnell kommen. Mit den Kindern, ganz genau. Da gibt es Eltern, die haben mitgekriegt, ey, von Jesus geht eine Weisheit aus, eine Liebe aus, eine Kraft aus, eine Herrlichkeit aus. Sie wollen ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie segnet. Damit er für sie betet. Steht in Markus 10 zum Beispiel, in Versen 13 bis 16, wenn ihr es nachlesen wollt. Damals im kulturellen Kontext haben die Kinder nicht viel gezählt. Das war denen eigentlich egal, weil die noch nicht die Tora lesen konnten, es noch nicht verstehen konnten. Die unmündigen Kinder, das waren noch Nebenfiguren in der Gesellschaft. Und die Eltern spüren aber, das ist wichtig, was Jesus ihnen zu geben hat. Der Himmel ist auf die Erde gekommen und sie wollen die Kinder in diesen Einflussbereich bringen. Die Jünger haben das nicht verstanden, aus ihrem Mindset, aus ihrem Kontext, aus ihrem Verständnis. Kinder sind nicht so wichtig. Die Erwachsenen, die sind wichtig, denn die können schon glauben, die verstehen, die können Tora lesen, Gebote halten und so weiter. Kinder können das noch nicht so richtig. Und dann, aus dem Denken ist es völlig verständlich, dass die Jünger dann sagen, ey, unser Meister, es ist wichtig, dass jetzt da nicht die Kinder deine Zeit rauben oder er belastet wird durch das ganze Geschrei, die sind ja manchmal auch laut und lebendig und so weiter und vielleicht riechen die auch oder irgendwie noch andere Sachen, die sie da machen. Und was machen die Jünger? Sie sagen, ey, zu den Eltern, lasst mal den Jesus in Ruhe. Und Jesus sieht die Sache komplett anders. Jesus findet es total klasse, dass die Eltern ihre Kinder zu ihm bringen wollen. Und Jesus wird richtig ärgerlich auf seine Jünger. Er fährt sie an. Wie sieht es aus bei uns Jüngern heute? Kann Jesus mit uns zufrieden sein, wie wir seine Repräsentanten hier sind? Wie wir seine Schnittstelle für Menschen zu ihm hin sind wir da eine gute Besetzung für unseren Herrn und Meister, für Menschen auf dem Weg zu ihm? Lassen wir die Leute, die zu Jesus wollen, auch wenn es vielleicht irgendwie ein bisschen seltsam und schräg aussieht, lassen wir die Leute zu Jesus? Sind wir für sie eine Hilfe, zu Jesus zu kommen? Wollen wir wirklich gucken, was brauchen sie, damit sie wirklich bei ihm ankommen können? Oder ist es eher so, dass wir ihnen den Zugang zu Jesus erschweren? Vielleicht sie sogar zurückweisen? Sie womöglich sogar abschrecken? Wenn wir jetzt gleich Abendmahl miteinander feiern, dann ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir uns erfreuen dürfen an der himmlischen Willkommenskultur uns gegenüber. Also was ich letzten Sonntag gesagt habe oder jetzt beim Einstieg versucht habe, kurz und knapp zusammenzufassen. Wir dürfen das im Abendmahl feiern, wir dürfen es genießen, wir sind Gott willkommen, wir dürfen uns daran laben, an unserem Angenommensein durch Jesus. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns von Gott zeigen lassen, dass wir uns von Gott überführen lassen, wo wir persönlich diese himmlische Willkommenskultur nicht leben. Wo wir Menschen nicht einfach so nehmen, wie Gott sie uns schickt, sondern wo wir bewusst oder unbewusst auswählen. Und wo wir dann Menschen vielleicht ablehnen, wegen ihrem Aussehen oder ihrem Verhalten, ihrem Lebensstil, wegen ihren Überzeugungen, Äußerungen. Oder auch, wo wir Menschen einfach nur ablehnen, weil andere negativ über sie gesprochen haben und sich das bei uns festgesetzt hat. Es geht auch so schnell. Oder dass Gott uns aufdeckt, wo wir Menschen übersehen, sie einfach nicht wahrnehmen, obwohl sie Gott zu uns schickt. Wo wir einfach keine Sensibilität haben für ihre Fragen, für ihre Anliegen, für ihre Situation, in der sie stehen. Wo wir nur versuchen, unsere Sicht vom Evangelium ihnen irgendwie beizubringen und dann zu sagen, wenn sie die annehmen, dann kann man Haken dran machen. Oder wo Gott uns vielleicht auch aufdeckt, wo wir mit dem, was wir sagen oder wie wir uns verhalten, sogar ein echtes Antizeugnis für Jesus sein können. Indem wir schlecht über andere reden zum Beispiel oder andere ausgrenzen, sie aburteilen. Oder wo wir anstelle des Evangeliums viel zu viel Moral vermitteln, so als wäre das Einhalten der Gebote Gottes wichtiger als das Kommen zu Jesus, dass man wirklich zu Jesus kommt, in seine Nähe ihn sucht. Oder wo wir Menschen unter Druck setzen, damit sie bloß zu Jesus kommen, anstatt sie wirklich in Gottes Hände zu legen und in Gottes Händen zu lassen, dass er seinen Weg mit ihnen gehen kann, bis es tatsächlich dann soweit ist, dass sie zu Jesus kommen wollen. Wir werden jetzt zum Abschluss der Predigt eine Zeit der Stille haben und nutzt die ruhig, um Jesus in eurem Herzen zu bitten, dass er euch aufdeckt, wo ihr blinde Flecken habt. Dass Gott uns zeigen kann, wie er das sieht, wie wir die himmlische Willkommenskultur tatsächlich leben. Und ich möchte euch Mut machen, wenn Gott euch jetzt in der Zeit der Stille etwas zeigt, was euch erschreckt, was euch wehtut, dann haltet es aus. Jesus hat es auch ausgehalten, was ihm schrecklich wehgetan hat. Und wenn Gott uns unsere Sünde zeigt, dann erschrecken wir darüber und leiden wir zu Recht, denn es ist unsere Sünde. Jesus hat an fremder Sünde gelitten, das war nicht seine eigene. Und er hat es auch ausgehalten. Von daher, lasst uns jetzt wirklich ehrlich Gott fragen, was er darüber denkt, wie wir selber seine Willkommenskultur leben, ob uns das gelingt oder ob es uns nicht gelingt, wo es uns nicht gelingt und so weiter. Was Gott uns da zeigt. Und ich möchte die Stille dann noch von hier vorne mit einem Wort abschließen. Lasst uns jetzt Gott fragen, Stille sein zum Abendmahl. Versucht das für euch zu halten, was ihr bekommen habt von Gott, dass ihr es nachher wirklich dann im Abendmahl auch an ihn abgeben könnt, seine Vergebung empfangen könnt, ihn in euch durch die Zeichen von Brot und Saft willkommen heißen könnt, ihn um Veränderung bitten könnt. Vielleicht helfen auch die nächsten Lieder dazu, so nochmal bewusster so in die Willkommenskultur Gottes reinzukommen, in die himmlische Willkommenskultur und auch ja, zu sehen, wo ihr Teil von ihr seid oder nicht. Ich möchte jetzt diese Predigt abschließen mit dem, was Jesus uns sagt. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und den sollt auch ihr nicht abweisen, sondern ihn in meinem Namen willkommen heißen, so wie auch ich euch bei mir willkommen heiße. Amen.